Radio 1. Hörbar Rust.
Ich begrüße Sie zu den kommenden 2 Stunden. Ich hoffe, Sie sind uns so lange treu. Es geht los mit Matter. Bale featuring Felicia Douglas. Hören Sie noch dieses Knistern so ein bisschen? So, Matter heißt der Song, Bale der Produzent featuring Felicia Douglas. Wer mein Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit Burkhard Klausner, 66, Schauspieler und Theaterregisseur. Klausner stammt aus einer Westberliner Gastronomiefamilie. Mit 11 geht's für ihn nach Bayern, wo er sich mit seinem Berliner Dialekt durchboxen muss. Zurück in der Heimat studiert Klausner 1969 Theaterwissenschaften und Germanistik an der FU, bricht aber nach 2 Semestern ab, um sich an der Max-Reinhardt-Schule zum Schauspieler ausbilden zu lassen. Anfang der 70er bekommt er an der Schaubühne ein erstes Engagement. Viele bedeutende deutschsprachige Bühnen folgen. Seine Darstellungen werden vielfach ausgezeichnet, so beispielsweise in Goodbye Lenin, Die fetten Jahre sind vorbei oder Das weiße Band. Er gilt als kantig, bezeichnete sich selbst mal als Choleriker und weiß in diesem Geschäft einfach, wie der Hase läuft. Heute läuft er direkt zu uns ins Studio. Herzlich willkommen, Burkhard Klausner, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal, Herr Klausner.
Ja, willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Als das Lied eben lief, haben Sie gesagt, was ist denn das für ein Knistern, was ist das für eine Qualität? Und ich habe gesagt, ich glaube, die haben dieses Vinylgeräusch da im Nachhinein draufgesetzt und Sie haben sich amüsiert, weil früher hat man natürlich versucht, das möglichst reinzuhalten, den Klang. Ne?
Ja, erst hat man alles digitalisiert und jetzt wird es wieder zurückvernühlt, vervinylt.
Ja, Und ich habe dann gesagt, das ist so ähnlich wie bei den Elektroautos, die sind zu still, denen gibt man jetzt wieder Geräusche. Haben Sie schon mal in einem Elektroauto gesessen?
Nee, aber ich werde natürlich laufend von welchen überfahren, weil ich sie nicht höre.
Wirklich? Deshalb
vielen Dank für Ihren Vorschlag.
Nein, das ist ja gar nicht mein Vorschlag, aber tatsächlich kommen Sie mit so vielen Elektromobilen in Verbindung?
Naja, zum Beispiel fährt ja heute jedes zweite Taxi mit so einem Hybridteil am Anfang auch so lautlos los.
Sind Sie davon nicht auch genervt, dass das immer anspringt und wieder ausgeht?
Selbstverständlich, aber man muss einfach mit der Zeit gehen, Frau Russ. Sie können sich nicht dem Zeitgeist verschließen.
Danke für die Lektion, ja, gleich zu Anfang.
Das müssen wir irgendwie alle, es ist ja furchtbar, wie kommen wir denn sonst durch den Straßenverkehr?
Naja, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, aber ich bin auch keine Physikerin oder Chemikerin, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Kraftaufwand des Motors wieder anspringen zu müssen und wieder auszugehen bei der nächsten Ampel, dass das wirklich so, dass das Gelbe vom Ei sein soll. Ich finde es anstrengend und es klingt auch nicht, ich finde nicht, dass es entspannt klingt, aber wenn es denn, Sie sind davon überzeugt, ja? Das ist der richtige
Überhaupt
Weg,
nicht,
der Hybrid.
In keinster Weise.
Ach, das war Ironie.
Nein, das war einfach, ja, gut.
Gut, ich habe einen Text für Sie.
Ja.
Sie singen ja auch, Sie müssen nicht, sage ich gleich ganz ausdrücklich, aber ich habe gedacht, ich gebe Ihnen den mal.
Ja. Sabinchen war ein Frauenzimmer, gib mir die Frau Rust. Sabinchen war ein Frauenzimmer, gar hold und tugendhaft. Sie lebte treu und redlich immer bei ihrer Dienstherrschaft. Da kam aus treuen Britzen, hoffentlich weiß jeder, wo das ist,
natürlich,
ein junger Mann daher, der wollte Sabinchen so gerne besitzen, war ein Schuhmacher, hat aber, hier sehe ich, glaube ich,
hat eine ganze Menge
200 Strophen.
Strophen.
Also wir machen nicht, mal Schluss.
Nur interessant daran ist, es ist ja, wenn ich mich nicht täusche, ich habe jetzt einfach mal geschlussfolgert, ihre Großmutter hat, glaube ich, ziemlich viel gesungen und die hat so Küchenlieder gesungen und ich glaube, das Sabinchen war dabei, oder?
Das war bestimmt dabei, das ist ganz toll, das ist ein toller Aspekt, den ich überhaupt gar nicht mehr richtig, Sie sagen es, das fällt mir jetzt, wo Sie es erwähnen, ein. Die sang wirklich noch Küchenlieder, das stimmt. Es war natürlich darunter, aber sehr viele, die ich nicht mehr zitieren kann. Sie kam ja aus dem Rheinland und das ist ja ein sangesfreudiges Völkchen, was wirklich nicht die schlechteste Eigenschaft eines Völkchens ist. Ja? Also ich war neulich mal in Schottland, da ist es ähnlich. Also unsere Schotten sind die Rheinländer und das ist...
unsere Schotten sind die Rheinländer, ist ja auch schön. Mhm. Ein Teil Ihrer Familie stammt aus Röckendorf, das ist bei Erlangen. wie viele Klausners gibt es da noch?
Tja, wer zählt die Namen der Klausners in Röckendorf? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber auf dem Friedhof ist wirklich jedes Grab beinahe verklausnert. Und das ist schon ein bisschen merkwürdige Erfahrung. Also sowohl der Friedhof als auch der Ort. Erstmal gibt es auch da 5 Gaststätten nebeneinander bei 30 Häusern, wovon die Hälfte miteinander verfeindet ist. Also wie das halt so ist bei inzüchtigen Verhältnissen. Und das ist ein Ort, den ich mal besucht habe jetzt vor einiger Zeit. Zum ersten Mal, dass überhaupt jemand von meiner Familie seit 1875 dahin zurückgekehrt ist, glaube ich. Ich wollte einfach mal wissen, weil das war immer so ein Name in der Familie, da kommen wir her oder da kommt die Klausnerei her. Und jetzt weiß ich's.
Und sind Sie da angesprochen worden? Hat man Sie da,
also natürlich umgekehrt. Natürlich nein, da gibt's ja gar keine Fernseher und auch kein Kino. Und
wie viele Leute gibt's denn da? Wie viele wohnen denn da in Röckendorf? Wie viele gibt's denn da noch?
Nein, natürlich haben die ja auch alles moderne Zeug. Aber ich bin ja nicht jemand, der darauf Wert legt, sofort irgendwie erkannt zu werden. Im Gegenteil, ich war heilfroh. Ich habe mich dann da reingesetzt und habe meinerseits, also dann irgendwann den Georg Klausner, der da Gastwirt war, angesprochen. Und dann ist er irgendwann in den Keller gegangen und haben wir festgestellt, dass wir denselben Urgroßvater haben, da irgendwo mitten auf dem Land. War schon witzig. Ja. Das ist halt so ein typischer Fall. Ein Bauernsohn ist zu viel und muss in die weite Welt. Vielleicht waren es sogar 2, wer weiß. Und dann wurde gerade das Deutsche Reich gegründet in einem Gewaltakt gegen Frankreich. Und dann hat er sich gesagt, da gibt's was zu holen, Geld in der Hauptstadt. Und so kamen wir, meine Familie.
Er kam aus Franken nach Berlin, ne?
Genau.
Und Sie haben jetzt gesagt, 5 Gaststätten, das ist vielleicht eine kleine Übertreibung, aber nicht vom Prinzip her, denn Sie entspringen, wenn man das so sagen möchte, ganz lässig einer Gastronomendynastie.
Ja. Ja, genau, so ist es. Also das ist schon lange vorbei zwar, aber das waren über die Jahre, also über letztlich über 100 Jahre oder beinahe 100 Jahre sozusagen der Hauptquell der Freude des Geldverdienens.
Das ist eine ganz schöne Geschichte auch für Berlin. Deswegen würde ich Sie bitten, Sie haben die zwar in dem einen oder anderen Interview, haben Sie schon mal ein bisschen was darüber erzählt, aber ich finde, das gehört auch so ein bisschen zur älteren und jüngeren Berliner Geschichte, dieser Ort, den Ihr Vater an verschiedenen Plätzen sozusagen aufgezogen hat, was da los war. Und dann war es ja auch irgendwann vorbei. Wir wollen uns auch nicht nur in der Geschichte ihrer Vergangenheit aufhalten oder ihrer Eltern oder so, aber vielleicht können wir damit starten. Würden jetzt aber erstmal mit den Beatsteaks beginnen. Milk and Honey, warum haben Sie die mitgebracht?
Ja, das hat einfach ist mir in die Knochen gefahren. Der Koslik hat die irgendwann engagiert zur Eröffnung der Berlinale. Da war ich netterweise dabei. Und dann sind da so ein paar Rumpel-Leute Knall und Fall aufgetreten und haben aus der Hüfte dermaßen Rock'n'Roll betrieben, dass ich mir das sofort besorgt habe. Und darum finde ich Milk and Honey gut.
Radio 1, die Hörbarus, spätestens jetzt sind Sie wach, falls Sie noch... Wieso liegen Sie noch im Bett? Nein, natürlich nur einige von Ihnen haben vielleicht gestern gefeiert. Gut, dass Sie das noch können. Die Beatsteaks waren das. Milk and Honey, Burkhard Klausner, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Ich möchte noch was nachreichen. Dem Sabinchen, das Lied, das Herr Klausner eben angesungen hat hier. Mit dem Sabinchen ging es übrigens nicht gut aus. Denn dieser Schuhmacher, der aus Treuenbrietzen kam, der hat einfach bei den reichen Leuten, bei denen Sabinchen gearbeitet hat, was geklaut. Und Sabinchen hat man dann verdächtigt. Und der Schuhmacher hat sie dann umgebracht. Ja, der hat sie umgebracht und die letzte Strophe heißt und die Moral von der Geschichte, trau keinem Schuster nicht, der Krug, der geht so lange zum Wasser, bis das der Henkel bricht. So, das ist der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag, da können wir jetzt auch einen Haken hintermachen. Bevor wir jetzt in Ihre Familiengeschichte doch nochmal einsteigen, möchte ich dieses Wort Zeitmaschine aufgreifen, das hier auch gerade viel als die Musik lief. Zeitmaschine ist ein Wort, das Sie viel in Interviews benutzen, das wird sicherlich damit zu tun haben, dass Sie oft in Filmen zu sehen sind, die nicht im Hier und Jetzt spielen. Kommt auch vor, auch sehr erfolgreich. Aber zum Beispiel das Weiße Band oder jetzt der Film, der jetzt kommt, über den wir nachher sprechen werden, das sind wirklich Reisen in die Vergangenheit. Unglaublich, Sie haben mir Fotos gerade gezeigt. Ich konnte leider den Film noch nicht ansehen. Unglaublich gute Set-Designer auch und Maskenbildner. Man hat wirklich das Gefühl, man hat so eine alte Zeitung in der Hand, wenn man sich da die Bilder anguckt. Gäbe es echte Zeitmaschinen? Wohin würden Sie zurückgehen oder würden Sie in die Zukunft fliegen?
Nein, auf gar keinen Fall. Die Zukunft ist ja vollkommen uninteressant. Die wird sich auf die Dauer nicht verheimlichen lassen. Aber die Vergangenheit verheimlicht sich permanent und eigentlich, obwohl es so viele Zeugnisse zu geben scheint, völlig undurchsichtig. Also man muss in die Vergangenheit reisen, um aus dem Staunen nicht mehr rauszukommen. Also wenn ich in die Zukunft reise, interessiert mich das Staunen nicht so sehr wie das Staunen über die Vergangenheit. Also ich würde zum Beispiel gerne, man kann ja so eine Zwischenschritte hin zur Zeitmaschine machen, indem man sich zum Beispiel eine Postkutsche mal setzt. Das gelingt hin und wieder beim Drehen und das ist ein unglaubliches Vergnügen. Man will ja doch mal wissen, wie das überhaupt gehen sollte. Von Hamburg nach Berlin in der Postkutsche. Was bedeutet das? Und was kommen da für Gedanken auf? Welche Art von Sehnsüchte und so weiter. Also ich finde dieses Herumreisen in der Vergangenheit, was ich ja nun mangels Zeitmaschine einfach in der Literatur oder mit Fotos und Bildern und Filmen mache, also das ist ein Genuss.
Und gibt es eine Zeit, von der Sie vermuten, dass Sie dort gerne gelebt hätten?
Nein, ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner dieser Zeiten gerne gelebt hätte. Das glaube ich nur wiederum nicht. Also, weil da hätte es mir an manchem gemangelt, glaube ich, was ich heute durchaus schätze. Also ein gewisser Komfort des Lebens. Es ist ja komischerweise so, dass der Fortschritt sich in erster Linie über die naturwissenschaftlichen, technischen Fortschritte vermittelt. Da können wir wirklich davon sprechen, dass sich unsere Zivilisation nach dem Besseren hin entwickelt zu haben scheint. Bei den zivilisatorischen Fortschritten muss man immer zweimal hinschauen, ob das alles richtig gelaufen ist.
Und hängen die nicht, also vielleicht habe ich das einfach nicht verstanden, hängt das nicht unmittelbar miteinander zusammen?
Nee, überraschenderweise nicht. Es gibt technischen Fortschritt, der manchmal durchaus dem gesellschaftlichen voraus ist. Und vielleicht ist das auch einfacher. Eine tolle Erfindung, die uns warm Wasser beschert zu jeder Tages- und Nachtzeit oder uns verbindet mit Handys durch die ganze Welt, ist vielleicht schneller und einfacher und durchaus komfortabel zu nennen als, genügend zu essen für jedermann.
Ah, okay. Ich hatte jetzt so zum Beispiel an die, nehmen wir mal die Pille gedacht, die erfunden wurde und die unmittelbaren Einfluss auf das Zivilisatorische, Zwischenmenschliche genommen hat und uns dadurch sozusagen und das Miteinander total verändert hat.
Genau.
Wie auch all die technischen Errungenschaften.
Manchmal hängt es zusammen, manchmal geht es auseinander.
So.
Naja, jedenfalls, es sind zwei verschiedene Arten des Fortschritts. Wie auch immer das zusammenfällt und mal nicht, mal vorwärts, mal rückwärts, das ist nicht dasselbe. Und das finde ich toll und deshalb braucht man die Zeitmaschine, glaube ich, damit man gucken kann, wie hat sich das alles zueinander entwickelt.
Ich suche hier ein Zitat von Ihnen, das hier ganz gut hinpasst. Unterwegs sein bedeutet für mich die Abwesenheit von Tod. Können Sie sich daran erinnern oder ist das sehr aus dem Zusammenhang gerissen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja vollkommen richtig. Das weiß wahrscheinlich sogar jeder für sich selbst.
Ist ein schöner Satz. So, man kann immer sagen, der Burkhard Klausner hat mal gesagt, unterwegs sein bedeutet für mich die Abwesenheit von Tod.
Naja, man ist ja, wenn man unterwegs ist, wie soll ich das noch ausführen? Das versteht sich eigentlich fast von selbst, glaube ich, dieses Zitat. Man hat gar keine Zeit. Meistens unterwegs über den Tod großartig nachzudenken oder ihn zu erwarten oder irgendwas. Aber es ist wahrscheinlich auch, wir haben es ja auch mit feinstofflichen Dingen zu tun und mit Unwägbarkeiten. Vielleicht ist es auch eine andere Zeit, wenn wir unterwegs sind, als die Zeit, die wir auf dem Sofa sitzen. Vielleicht ist unser ganzes Dasein abhängig davon, wo wir gerade sind, mit welcher Bewegung und mit welcher Energie. Mein Traum wäre immer gewesen, mal einen Film, in der Literatur lässt sich das vielleicht besser verwirklichen, aber durchaus mal einen Film zu machen über diese winzigen Dinge, die uns bestimmen. Manchmal, über manches wissen wir ja Bescheid. Vollmond macht die Leute offensichtlich verrückt. Ist ja auch klar, der Mensch besteht zu 99% aus Flüssigkeit. Warum sollte also Ebbe und Flut nicht auch in uns stattfinden? Das ist ganz klar. Aber es gibt eben so Tage, sind alle gut drauf. Und dann gibt es Tage, alle sind irgendwie anders. Und man fragt sich, woran liegt denn das? Und diese Art merkwürdigen Schwingungen, die uns da so durchpudeln manchmal, die würde ich gerne mal mehr irgendwie erzählen.
Wenn Sie da eine Quelle finden, geben Sie mir einen Tipp. Ich höre auch mit zu, ja? Damit wir das mal ergründen.
Okay.
Boogie Woogie Bugle Boy, ist das richtig?
Boogie Woogie Bugle Boy of Company B.
Von den Andrews Sisters. Wie ist das in Ihrem Leben einzuordnen? In welche Dekade?
Naja, das ist die Dekade Maren Kreumann, die ja immer in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, die Süße, weil sie ja so mit allen Wassern gewaschen ist und so klug und clever und smart. Und die war ja auch als Austauschschülerin in Amerika. Die hat mir damals die Andrews Sisters beigebracht. Und dann habe ich die natürlich immer wieder verfolgt, auch in den Filmen aus den 40er Jahren, wo die amerikanische Armee sich dieser Musik auch bedient hat, in Werbefilmen. Und so weiter und so fort. Das ist also eine Überlebensmusik. Natürlich, das ist die Musik, mit der die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben.
He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Schauspieler Burkhard Klausner ist heute hier zu Gast und ich habe ihn The Bird and the Bee mitgebracht mit ihrer Version des Harlan Oates Songs She's Gone. Radio 1, die Hörbar Rust heute mit dem Schauspieler Burkhard Klausner. Sie kennen ihn unter anderem aus Die fetten Jahre sind vorbei oder Das weiße Band. Aber ich glaube, ich muss es gar nicht erklären. Wir springen jetzt einfach mal ein paar Jahre, auch so ein paar Jahrzehnte ruhig, zurück an den Anfang. Ihr Vater, ich habe es vorhin schon gesagt, hat eine, naja, bevor er angefangen hat mit diesem legendären Klausner, das hat er ja schon so ein Offizierscasino, glaube ich, geleitet. Das hat ihm auch, glaube ich, beschert, dass er im Zweiten Weltkrieg ganz zum Schluss erst eingezogen wurde.
Das hat er alles gleichzeitig gemacht. Er war ja ein ziemlicher Tausendsasser. Diese Gaststätte zum Klausner, die gab es und dann hat er immer noch Sachen so gepachtet und er war dann eben, und das war natürlich geschickter Schachzug im Offizierscasino in der Friesenstraße, wo später das Polizeipräsidium war. Da hat er natürlich die ganzen Obermuftis kennengelernt, Generäle und so weiter, und das hat ihm tatsächlich wahrscheinlich auch mit davor bewahrt, da eingezogen zu werden. Und das in den letzten Kriegstagen war auch kein eingezogen werden, sondern eher eine Erpressung, ein mit vorgehaltener Maschinenpistole. Also da waren die Verhältnisse ja bereits völlig in Auflösung. Das war dann in Wannsee.
Er hatte sich versucht zu verstecken.
Er hatte versucht, ja, das ist eine lange Geschichte, die will ich gerade aufschreiben, weil sie endlich jetzt mal aufgeschrieben werden muss, wenn es nur für mich alleine ist. Er ist sozusagen im Strandbad Wannsee auf dem Klo von der Feldgendarmerie erwischt worden und sollte erschossen werden. Und dann hat er gesagt, nee, ich musste doch bloß, ich sag das Wort jetzt nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, du wirst jetzt erschossen. Und dann hat er sich da auch nochmal wieder rausgewunden. Also darin war er Meister und dann hat er alles überlebt. Ja.
An was für Menschen erinnern Sie sich, wenn Sie sich an Ihren Vater erinnern? Also Gastwirte, das bedeutet ja auch, die sind oft bis morgens, ich mache jetzt das Fenster doch mal zu, ist zu laut, ne? Ja. Wir hätten uns nämlich gerade vorgenommen, der frischen Luft wegen, hätten Ihnen jedes Geräusch irgendwie erklärt, das komisch gewesen wäre, aber wir hören so viel Straßenlärm. Moment. So.
Das nenne ich unkonventionelles Radio.
Da ist das Berlinern ja wieder auf, dass ich auch gleich noch kommen will. Gastwirte, das bedeutet, bis morgens unter Umständen müssen sie in der Kneipe sein und dann auch lange schlafen und dann heißt es, sei ruhig, dein Vater muss sich ausruhen für heute Abend, Rücksicht nehmen. Ist das so in etwa eine Kindheitserinnerung?
Ja, klar, den habe ich nie gesehen. Also der war wirklich wenig präsent und in den wenigen präsenten Momenten sollte dann auch noch Erziehung stattfinden. Das konnte nicht gut gehen, da gab es Brüllereien. Und dann gab es Resignation und dann gab es Sentimentalität. Dann gab es wieder den Rückzug in die Kneipe, die wir als Kinder gar nicht mitbekommen haben. Wir waren viel zu klein. Das war ja auch eine bürgerliche Unternehmung mit vornehmen Leuten. Sie müssen bedenken, das haben Sie ja vielleicht auch dann gesehen in Ihrer Vorbereitung, die ja ungeheuerlich weit geht, Herr wie Klaus, ich sehe. Ja, dass das ja in den 50ern, Anfang der 60er, dass das sozusagen das Lokal in Berlin war. Und das Gästebuch, was ich zu Hause habe, spricht Bände. Das ist ganz toll, von Theodor Heuss über Willy Brandt, Kurt Jürgens, Romy Schneider bis hin zu Ami-Stars. Also das ist schon toll. Und da hatten wir natürlich als Kinder, ich war ja ganz klein, nichts zu suchen. Aber ich bekam hin und wieder in Steglitz, in der Dépendance, gab es im Albrechtshof, da wo heute der Steglitzer Kreisel steht, gab es da ein altes Backsteinensemble vor vielen Jahren. Und da gab es dann einen Kastaniengarten, sehr schönen Garten auch. Und da ich aufs Hese-Gymnasium ging, welches um die Ecke ist, und auch vorher auf die Luisen-Stiftung auf der Grundschule, bekam ich da manchmal beim Vorbeigehen ein Eis.
Aha, okay.
Immerhin.
Der Sohn des Chefs. Sie haben gesagt wir, das heißt, Sie haben noch Geschwister, die habe ich nicht gefunden.
Ja, also ich finde den einen halben Bruder auch nicht mehr, weil er tot ist, den Jochen. Der hat da auch da irgendwann den Kontakt zu mir abgebrochen, leider Easy Rider. Hm. Und meine Schwester lebt froh und vergnügt in Saarbrücken als Apothekerin. Ach. Das ist so eine Eigenartigkeit der Familie, die ist im Jahr 1969 mit einem Schlag atomisiert worden. Die knallte auseinander in alle Himmelsrichtungen, weil die Eltern sich scheiden ließen. Und meine Mutter ging mit ihrem langjährigen Liebhaber nach Saarbrücken ins Saarland. Ajo.
Haben Sie das übel genommen, den langjährigen Liebhaber?
Nee, das konnte man nicht wirklich übel nehmen, denn mein Vater war auch kein Kind von Traurigkeit. Das war halt alles schwer zu ertragen für so ein, selbst für ein erwachsenes
Sie
Kind
18,
von 18.
Ich, ne?
Ja, das lustig ist das ja nicht. Nee. Ich ging ja dann sowieso auch aus dem Exil in München.
Genau, da müssen wir erstmal ganz kurz erklären, wie Sie da hingekommen
sind. Naja, 61 zog die Familie dann weg.
Ihre Mutter hatte große Angst, dass der Dritte Weltkrieg vor der Tür, also nicht nur sie, sondern Kuba-Krise und was, und der Bau der Mauer stand bevor und so weiter. Wobei, das wusste man natürlich noch nicht, aber ihre Mutter hatte große Angst, in Berlin zu bleiben. Und so sind sie nach München gezogen. Ich habe mich gefragt, was hat denn Ihr Vater in der Zeit, ist er erstmal mitgekommen oder so pro forma mitgekommen? Hat er da auch eine Kneipe in München aufgemacht?
Ja, genau. Da gab es dann eine Dépendance, hieß auch zum Klausner. Es waren ja auch viele Preußen in München, denen es ähnlich ging. Auch viele Schauspieler der Ufa und so waren in München ansässig. Hans Albers wohnte am Ammersee oder am Starnberger See, ich will nichts Falsches sagen. Tukur weiß das besser als der große Albers-Forscher dieser Tage. Und die waren dann, die kamen dann da auch wieder hin. Da hatte er schon sein Auskommen. Also nee. Und nach München, nach dieser Scheidung, nach dem Atomisieren, meine Mutter ging nach Saarbrücken und mein Vater ging zurück nach Berlin. Ich ging auch nach Berlin, aber ganz woanders hin zum Studium und so weiter. Da war dann Schluss mit Familie und so weiter.
Sie lebten also ungefähr 10 Jahre in Gräfelfing, einem Vorort von München, und haben dann beschlossen, Sie haben es vorhin gesagt, Ihre Familie explodierte oder so, also alles ging auseinander, schoss in verschiedene Richtungen, und Sie sind nach Berlin gegangen, haben sich an der FU eingeschrieben. Für welche Fächer?
Germanistik und Theaterwissenschaft, weil meine Mutter hatte irgendwie so einen akademischen Spleen und wollte, dass ich das zumindest mal probiere, weil ich ja natürlich da schon längst Schauspieler werden wollte.
Was heißt das? Also sie hatte ja selbst, glaube ich, Kunstgeschichte.
Ja, sie hatte Kunstgeschichte eine ganze Zeit lang studiert. Sie wollte von mir irgendwie was Höheres, wie auch immer. Und das konnte nur mit universitären Weihen einhergehen anscheinend. Naja, aber nach einem Jahr da habe ich dann einfach diese Schauspielschulaufnahmeprüfung gemacht und da hat dann die Familie gesagt, ja, ist ja gut, dann mach das eben jetzt.
Sie sind auf dieses Max-Reinhardt-Seminar? Oder
Max-Reinhardt-Schule. Ne? Max-Reinhardt-Seminar ist in Wien. Damals hieß die Schauspielschule, die heute Universität der Künste heißt, noch Max-Reinhardt-Schule. Den Namen hat man geraubt, weggenommen, staatlicherseits vernichtet. Und das war im Johannisthalschen Gymnasium angesiedelt, in der Bundesallee, wo heute zum Beispiel Musikinstrumentenmuseum ist, dieser große Ziegelbau, hinter dem das Haus der Berliner Festspiele und die Bar jeder Vernunft und so weiter steht. Da war unsere Schauspielschule.
Gehen Sie regelmäßig ins Museum?
Nein, das muss ich gestehen, tue ich nicht. Regelmäßig nicht. Aber in der Regel.
Wir gehen alle zu selten ins Museum. Ich habe gerade neulich was darüber gelesen und habe gedacht, das stimmt.
Naja, wissen Sie, es ist so, wir gehen natürlich in fremden Städten viel eher
Warum?
Ins Museum
Zum
als
Quatsch,
in eigenen.
Oder?
Naja,
ja,
weil wir uns denken, da kommen wir nie wieder hin. Zu Hause schaffen wir es ja, können wir ja jederzeit. Und das ist ja immerhin schon was.
Sie haben Hans Albers erwähnt, dann können wir den ja jetzt einfach mal vorziehen. Der sollte eigentlich diese Sendung beschließen, aber wir ziehen ihn jetzt mal vor. Hamburger, jetzt müssen wir, Kedelklopper? Was ist das denn?
Kedelklopper sind die Nieten, die sind die Arbeiter, die in den Dampfkesseln der großen Schiffe innen die Nieten erneuern oder reparieren und klopfen, die natürlich dann nach einiger Zeit, das heißt nach höchstens 10 Jahren taub sind, weil das einen so unfassbaren Lärm macht. Und das war aber eine ganz, das war sozusagen so eine Arbeiteraristokratie in den Hamburger Docks, weil die, also diese ganz schwierige, auch gut bezahlte, aber körperlich extrem anstrengende Arbeit machten und eine eigene geheime Sprache, die Kedelklopperspruch, entwickelt hatten, von der so ein bisschen was auch auftaucht in diesem Lied. Also ein sehr typisches Beispiel für einen Menschenschlag, wie ich ihn da in Hamburg wirklich lieben gelernt habe.
Guten Morgen schon um 6:30, da können Sie uns ja sehen.
Ja. Der Schauspieler Burkhard Klausner ist heute hier zu Gast. Und Sie Armer, ich mache das nicht oft und vielleicht nehme ich es mir auch jetzt nur vor und mache es dann doch nicht. Aber es gibt so ein paar Zitate, die ich Ihnen nochmal gerne gegenüberstellen würde, weil ich die interessant finde. Ich musste viel Ballast abwerfen im Lauf der Jahre. Und ich habe mir, da ich ja mitten in eine Rabaukenzeit hineingewachsen bin, auch nichts sagen lassen. Also ein Berliner, der Berlinert und nach Bayern muss, da kann man sich schon mal vorstellen, dass es sowieso erstmal ein paar Anpassungsschwierigkeiten gibt. Wie alt waren Sie, 13 oder
11?
11 waren Sie, ja. Okay. Würden Sie sagen, hätte ich mir gern gespart die Zeit oder würden Sie sagen, da konnte ich mich behaupten, das war wichtig? Also so, sind Sie da gleich angekommen, sind Sie da auf Widerstand gestoßen?
Auf enormen Widerstand, aber ich glaube, man kann sagen, es nutzt überhaupt nichts, sich hypothetisch für die Vergangenheit irgendetwas anderes zu wünschen. Das ist nun mal gerade der Witz, dass es so kommt, wie es kommt. Das ist völlig sinnlos, sich zu sagen, das hätte ich mir gerne erspart. Das war eine Lehre, das war eine Schule für mein Leben, das muss man schon sagen. Ich musste in 3 Wochen Bayerisch lernen, sonst hätten die mich totgeschlagen. So ist das eben. Und so war das eben auch mit vielen anderen Gegenden in Deutschland, wo die Flüchtlinge zum Beispiel aus dem Osten hinkamen. Die sprachen ja Deutsch, aber das war ein Dialekt, der nicht zu verknusen war. Das ist ja das Besondere des Deutschen, dass es so viele wahnsinnig verschiedene Dialekte gibt. Und da habe ich also Bayerisch gelernt und das ist natürlich bis heute ein Riesenfund. Das ist natürlich eine herrliche, vollkommen aberwitzige Sprache. Wenn man die beherrscht, ist man natürlich ein glücklicher Mensch.
Sie leben heute in Berlin und Hamburg. Hm. Wäre München eine Option für
nein.
Sie?
Sind
Sie?
Nein, nein, nein. Bitte fragen Sie nicht weiter schon. Ich muss gleich sagen, nein. Es ist eines, was ich den Bayern nie verknusen konnte. Eines gibt es eben dann doch, und das nenne ich mal so eine gewisse Gedankenlosigkeit. Das ist ganz schön frech von mir und stimmt auch überhaupt nicht eigentlich. Aber so kam es auf mich. Und vor der habe ich immer Angst. Ich denke immer, das geht nur bis zu einem gewissen Punkt und danach bricht dann Bier trinken, Mädels aufreißen und Skifahren aus.
Geben Sie mir ein konkretes Beispiel? Haben Sie das erlebt?
Ja, klar. Das ist halt so. Wissen Sie, es ist so. Ich habe, das kennen andere Leute aus anderen Zusammenhängen auch. Irgendwann kommt man in eine andere Gegend und plötzlich merkt man, ach, es gibt ja noch mehr solche wie mich. Ich habe immer gedacht, ich muss so werden wie die anderen. Aber nein, es gibt ja noch mehr so. Und dass man auf einmal so eine Erleichterung verspürt, dass man vielleicht einfach am falschen Ort war.
Mhm. Ja. Würden Sie das vergleichen mit diesem Gefühl, diesem Strahlen, das manche Menschen haben, wenn sie vom Umgang der Amerikaner miteinander oder mit anderen sprechen, so dieses wahnsinnig Höfliche, dieses sehr zuvorkommende, wo man sagt, die sind so wahnsinnig freundlich und dass sie sagen, ja, aber das geht auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und ab dann erwarte ich Tiefe und die kommt nicht?
Nee, das würde ich nicht vergleichen, weil das, was die Amerikaner da pflegen, ist eine Zivilisationstechnik, die man gar nicht hoch genug schätzen kann. Ähnlich wie der britische Humor zum Beispiel. Das ist eine Technik des Zusammenlebens, die einfach fantastisch ist. Also ich weiß gar nicht, wann wir das endlich lernen, aber wir sind schon ein Stückchen weitergekommen, finde ich. So zivilisierte junge Männer wie in Deutschland in diesen Jahren habe ich früher nicht gekannt. Das ist ja wirklich toll. Und wenn man die sieht, die Willkommenskultur, das neue Willkommenskultur, das neue englische Fremdwort in München da pflegen, das sind ja alles ganz junge Leute zum größeren Teil. Ist das natürlich unglaublich herzerfrischend. Also zu meiner Zeit, wir waren ein ganz schöner Rabauken. Sie haben ja vorhin das Wort da erwähnt. Mhm. Okay. Wir mussten ja auch irgendwie, ach, das ist alles noch immer derselbe, wir mussten ja Ballast Das soll heißen, wir mussten uns irgendwie von diesen ganzen Verknöcherungen da, von der ganzen alten Zeit befreien. Ja.
Naja. Sie waren doch sowieso jemand, der bestimmt auch mal aus der Haut gefahren ist, kann ich sagen. Mal abgesehen davon, dass Sie sich später als Choleriker bezeichnet haben, das kann ich aber nicht beurteilen. Sie hatten doch mal ein, ich möchte es mal Tête-à-Tête nennen, mit John Lennon. Wer kann das denn schon von sich behaupten? Was war denn das und warum?
Also, ich meine, das ist einfach natürlich unfassbar. Also ich meine, das ist einfach so unglaublich, dass ich in eine Zeit hineingeboren oder aufgewachsen bin, in der ich wirklich die legendären Rockbands alle live gesehen habe. Aber alle, also alle. Die Beatles, die Stones, die Kings, alles, was damals einen Rang und Namen hatte, die Beach Boys, die Spencer Davis Group, Herman's.
Wo haben Sie denn das Geld her gehabt? Was für Jobs hatten Sie?
Ja, das hat gar nicht so wahnsinnig viel gekostet. Dafür hat man natürlich dann einfach gespart.
Haben Sie gejobbt bei Ihrem Vater?
Bei der Post mal. Nein, um Gottes Willen. Oh nein, wir hatten uns die Schädel eingeschlagen.
Ah ja, bei der Post haben Sie
gejobbt. Ja, ich habe Fernverbindung. Das war auch lustig. Ich konnte, damals gab es ja noch so, man musste nach Amerika zum Beispiel, transkontinental, musste man noch stecken. Da musste man im Amt anrufen, musste sagen, so und so, ich hätte gerne in Washington. Und dann musste man, und das habe ich dann gemacht, habe man so Klinken stecken. Und das war sehr interessant, weil wir allerhand Schabernack natürlich auch getrieben haben.
Haben Sie Leute mit Vorsatz falsch verbunden, ja?
Naja, man hat alles Mögliche gemacht. Immer gesagt, Achtung, jetzt rauscht, das ist der Ozean, da dürfen Sie sich nicht, da kommen manchmal auch besonders große Wellen. Jetzt, da hat man nochmal reingemacht und dann, jetzt müsste es gleich da sein, jetzt, die Küste ist in Sicht. Und die Leute haben das für bare Münze genommen, das war schon lustig.
Zurück zu John Lennon, wie kam es dazu?
Ja, also die Beatles traten auf im Zirkus Kronebau, das ist in München, der feste Platz des Zirkus. Spielten nur eine halbe Stunde, das war 1966, spielten nur eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht, wie viele Songs das waren, vielleicht 10. Und dann, bevor die auftraten, gab es zwei, drei Vorbands und da war Pause. Und dann war die Pause zu Ende, weil der Ansager sagte, Ladies and Gentlemen, John, Paul, George und Ringo. Und alles stürmte rein und das war meine Gelegenheit, vom letzten Platz auf die direkt an die Bühne vorzuschauen. Niemand konnte mich aufhalten. Und zwischen mir und John standen nur Lautsprechertürme. Und da ich dadurch mich nicht wirklich verständlich machen konnte, musste ich natürlich brüllen, weil ich hatte einen Liedswunsch. Ich wollte gerne, dass er spielt Paperback Writer. Und als ich sogar die Lautsprechertürme überbrüllte, hat mich dann dieser Herr Lennon gehört oder geahnt, hat sich zu mir umgedreht und immer mit den Schultern gezuckt und den Kopf geschüttelt, weil er nicht verstand, was ich ihm sagen wollte. Was für eine Begegnung.
Toll. Ja, unglaublich. Heute hätte man gesagt, und Gott sei Dank hat mein Freund Mike das Ganze mit seinem Smartphone aufgenommen.
Ja, aber es gibt tatsächlich so eine Art Mitschnitt vom ZDF, den hat mir Wolfgang Becker, das ist der Regisseur von Goodbye Lenin und jetzt Ich und Kaminski aktuell, der ist einer der größten Beatles-Fans aller Zeiten, neben mir auch. Und er hat erstaunliche Dokumente. Er hat einen Mitschnitt dieser damaligen Sache, auf dem ich zu sehen bin.
Ach.
Unfassbare 17 Jahre alt. Und mit
lange
einer,
Haare.
Eben überhaupt nicht, sondern mit einem Bürgerschnitt. Aber einem gestreiften Hemd.
Bürgerschnitt, ist ja auch ein tolles Wort.
Ja.
Hank Williams haben Sie mitgebracht.
Ja.
Hey, good looking. Wofür steht denn dieses Lied?
Naja, ich muss Maren schon wieder mal. Es hat auch ein bisschen was wie soll man das sagen? Das sind auch Berlin-Erfahrungen auf eine Weise. Weil, wenn Sie sich erinnern, es gab hier einen Sender, der zu jeder vollen Stunde, at the sound of the last tone, it will be 12 hours Central European Time. This is the American Forces Network Berlin. Und das haben wir alles sozusagen mit den Fingerspitzen auf oder Ohrspitzen aufgesaugt und da wurden natürlich solche Lieder gespielt, wie Hank Williams, Hey, Good Lookin'.
Say, hey, good lookin', what you got cookin'?
Radio 1, hörbar Rust.
Singen Sie ruhig weiter, Herr Klaus, ne?
Ja, aber mir fehlen die Worte.
Aha, schade. Eben hat er jetzt gerade gesungen. Der Schauspieler Burkhard Klausner ist heute hier zu Gast und ich habe ihn Richie Sakamoto mitgebracht mit Risky.
Born in a corporate dungeon.
Burkhard Klausner, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Die waren froh, dass sie mich los waren. In welchem Zusammenhang könnten Sie das denn mal gesagt haben? Jetzt sagen Sie bestimmt, oh, das war bestimmt oft so.
Das war auf der Schauspielschule, nehme ich an. Warum waren die froh, dass sie mich los waren? Naja, weil wir doch ziemlich wieder den Stachel löckten, um es mal vornehm auszudrücken. Wir waren sehr oft anderer Meinung, wir.
Wer ist wir?
Wir, die wir da Schüler waren und Studenten waren. Aber natürlich gab es da eine Speerspitze, dazu gehörte ich. Also es war halt schon ein sehr überkommener, altmodischer Gedankenaustausch da, bis hin zu so Sachen, die ich einfach als Junge auch nicht akzeptieren wollte, esoterische Sachen, wie wenn dort Atemunterricht gegeben wurde und Frau Middendorf gesagt hat, und jetzt ist der Atem im Knie. Da konnte ich eben nicht so richtig mehr mit, obwohl das ja eine ganz tolle Koryphäe auf ihrem Gebiet war, wohl. Aber ich habe ja diese bäuerlichen Gene nie ganz verloren und bin deshalb so ein doch ziemlich bodenständiger Mensch. Und dann kommt man mir mit Esoterik nicht so in der richtigen Weise, muss ich sagen.
Aber ist das nicht üblich? Ich weiß, dass Kurt Krömer auch mal seinen Kurzausflug in die Schauspielerei beendet hat, als er in einer Schauspielschule, da musste eine Kommilitonin von ihm ein Toastbrot, das aus einem Toaster fliegt, nachempfinden. Und von anderen Schauspielern hört man, dass sie einen Stuhl spielen mussten, der besetzt wird. Also das scheint ja offenbar aber üblich zu sein, dass man so sehr eigenartige Sachen machen muss. Ist das nicht auch Teil des sich Überantwortens?
Nee, das hat immer jeweils andere Gründe. Es gibt immer andere Gründe. Überantworten hin oder her muss man sich natürlich, klar muss man sich überantworten. Man kann nicht der Meinung sein, alles bestimmen zu wollen und alles gleich zu wissen und so weiter. Und natürlich ist das Geben ist schön, aber das sich Hingeben ist ja oft beinahe noch schöner. Also, und das muss man natürlich alles lernen. Aber ob man ein fliegendes Toastbrot genauso gut darstellen können muss wie einen zertrümmerten Stuhl, das ist die Frage. Das ist ja doch eher unbeseelte Materie.
Ja. Sie haben 1970 bis 1972 schon am Hallischen Ufer im Theater gespielt. Das heißt, Sie hatten, offenbar hat man Sie, das muss ja dann während des Studiums sein, dass man Sie gleich schon gegriffen hat.
Naja, Sie erwähnen ein Institut, was man heute unter anderem Namen HAU 2 kennt. Das Theater Schaubühne am Hallischen Ufer war die Speerspitze fast der Welt, des Welttheaters. Ich habe das neulich gerade erst noch mal wieder Revue passieren lassen. Die Aufführung, die ich da gesehen habe als junger Mann von 20, 21, bevor ich selber das Glück hatte, dahin engagiert zu werden, allerdings nicht so lange, wie Sie jetzt gesagt hatten, sondern nur für ein Stück. Diese Aufführung waren unvergesslich, unfassbare Erlebnisse. Einfach unfassbar.
Was macht
von einer Gewalt der Schönheit, der Klugheit, des Überraschenden und des Neuen vor allem. Das Theater der 60er Jahre war an einen Endpunkt gekommen. Stein und seine Truppe hatten den Raum zum Beispiel im Peer Gynt vollkommen neu aufgerissen. Es wurden sehr viele Dinge zum ersten Mal gemacht und es hat wie immer erreicht Theater einen am besten, glaube ich, zwischen 16 und 30. Da kann man noch so richtig schön abheben, ausflippen und durchdrehen, weil man sagt, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.
Als Aktiver oder als Passiver?
Als Aktiver weniger sogar vielleicht als Passiver, weil das Zuschauen ist ja, wie Brecht sagt, eine Kunst und die kann man in dem Alter besonders gut lernen. Ich erinnere mich, dass ich nach der besten Inszenierung, wie ich glaube, von Peter Stein aus dieser Zeit, nämlich Fegefeuer in Ingolstadt, anschließend 2 Stunden fast bewegungslos in der Kneipe saß, weil ich nicht wusste, wie ich das fassen soll, was ich da gesehen habe, weil mich das wie quasi religiös erwischt hat. Also das war eine unglaubliche Zeit und als dann...
Darf ich Sie noch mal fragen?
Ja, auch, ja,
es, ist, es tut mir leid, aber... Nein. Im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es nicht möglich, aber können Sie versuchen, mir dieses Gefühl noch ein bisschen mehr näher zu bringen? Weil ich versuche, das nachzuempfinden. Das, was mit Ihnen da passierte, warum Sie 2 Stunden fast regungslos da saßen.
Ja, das nennt man, früher sagte man Katharsis. Die alten Griechen haben das gesagt. Die haben gesagt, das ist wie eine Reinigung. Da geschieht dir was du siehst und erlebst, das dich so tief berührt, dass du praktisch ein Reset machst, würde man heute sagen. Das ist ein Reset-Vorgang. Du sitzt da und denkst über alles nach und gar nicht gleichzeitig und kommst daraus wie neugeboren praktisch. Also das kann ich nur jedem wünschen, weil es eine wunderbare Geschichte, so berührt zu werden. Gut.
Das ist ja dann auch die Chance für die Filme mit etwas schwererem Sujet wahrscheinlich, dass sie einen, also man muss sich dann unter Umständen auch hinquälen oder sich selbst überreden, dorthin zu gehen, weil man unter Umständen weiß, was einen erwartet. Auch Sie haben ein paar dieser Filme gedreht. Das Weiße Band ist ja kein Film, bei dem man sich zurücklehnt und zwischendurch flüstert und lacht, sondern das ist ja schon auch ein Film, der an die Knochen geht. Und der unter Umständen so einen ähnlichen Reinigungsprozess nach sich zieht, im besten Fall.
Das könnte sein, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich ja nur mitgemacht habe. Aber ich kann nur allen raten, die den Film noch nicht gesehen haben, aber vielleicht davon gehört, er geht da rein, weil es ist in erster Linie ein großes künstlerisches Erlebnis. Es ist eine in sich geschlossene Erzählung. Es ist wie, es kommt auf einen wie ein Roman der Weltliteratur. So hatte ich auch das Gefühl, als ich das Drehbuch las. Ich dachte, es ist eine Romanadaption. Aber nein, das hat ja der Herr Haneke so geschrieben. Und die Inhalte, die da verhandelt werden, mögen dunkel sein und düster und bis zu einem gewissen Grad manchmal grausam. Aber im großen Ganzen ist es doch wieder mal eine Zeitmaschine. Es ist wieder mal eine Reise in die Vergangenheit, ein geschlossenes Bild. Fast hat man das Gefühl, dass ein Stück aus der Torte des 20. Jahrhunderts komplett erhalten, wie von einem Archäologenteam gefunden, mir auf dem Teller präsentiert wird. Deshalb kann ich nur empfehlen. Also bitte keine Scheu haben.
Sie sind so diszipliniert, Sie kommen so schnell auf den Punkt. Ich muss dann erstmal hinterherkommen mit meinen Gedanken. Tom Waits haben Sie mitgebracht, Grapefruit Moon. Schöner Titel. Also der Titel allein ist schon ein schönes Bild. Möchten Sie was dazu sagen oder sollen wir ihn einfach spielen?
Ja, was kann man dazu sagen? Also, ich glaube, nichts außer zuhören.
Der Schauspieler Burkhard Klausner ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn aus verschiedenen Filmen, unter anderem aus dem Weißen Band, ein Film, der 2009 oder 10 in die Kinos kam. Jedenfalls 9 und 10 regnete es schon Preise. Also wenn man überlegt, wie lange sie schon dabei sind und auch nicht nur klein-klein, sondern irgendwie auch im Theater und am Film viele Sachen gemacht haben. Der große Filmkuss kam für sie verhältnismäßig spät und dann aber auch echt mit einem Knall. In einem Film maßgeblich mitgewirkt zu haben, der für den Oscar prämiert, das ist natürlich auch echt ein tolles Erlebnis, kann ich mir vorstellen. Oder ist es so romantisiert, wie man so von außen, dass jeder so denkt, oh Mensch, muss doch wahnsinnig toll sein. Und man selbst denkt, naja, ich habe eigentlich wie immer alles gegeben. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, das ist toll. Das ist natürlich ganz toll. Also das muss man ganz deutlich sagen. Das Vorherrschende ist natürlich, dass man ein tolles Drehbuch angeboten oder eine tolle Rolle angeboten bekommen hat, dass man sich die vielleicht sogar erobert hat durch irgendwelche besonders hervorstechenden Merkmale. Das ist das Besondere, dass man ein anständiges Stück Holz zum Bearbeiten bekommt. Gell? Was dann anschließend, jetzt habe ich einmal gell gesagt, das sind so die bayerischen Reste.
Das ist doch gut.
Ja, genau. Was das dann für Kreise zieht danach, ist super, ist schön und außerordentlich erfreulich. Vor allen Dingen, wenn man, wie Sie vollkommen richtig sagen, also wenn man ja viele Jahre auch gewühlt hat und sehr viel Theater gespielt und auch dit und dat gemacht, aber endlich hat sich dann irgendwann auch ausgezahlt, dass man wählerisch war. Und dann spricht sich das so ein bisschen rum und dann kommt dann eins zum anderen. Und das ist dann super.
Die Reaktionen werden ja so ähnlich sein wie meine jetzt, ne? Dass man, es gibt ja so erwartbare Reaktionen. Und Oscar ist so eine feststehende Größe. Das heißt, sie werden in der Zeit mit immer wieder denselben Fragen, weiß ich nicht, Erwartungen konfrontiert worden sein. Was ist denn in Ihnen selbst passiert? Also ist man dann so, dass man sagt, ja, wenn es passiert, ist gut und wenn nicht, dann nicht? Sagt man, das ist eigentlich egal und ist dann doch enttäuscht, dass man ihn nicht kriegt? Was ist in Ihnen selbst vorgegangen dabei?
Naja, wir haben uns geärgert. Die Gewinner saßen direkt vor uns, genau vor uns, zwei Argentinier. Die springen auf und wir springen runter. Oder bleiben und hocken noch tiefer im Sitz.
Wissen Sie noch, welcher Film das war?
Nein, müssten wir recherchieren. Mhm. Kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich habe ihn auch bis heute komischerweise nicht gesehen, wobei wahrscheinlich aus Trotz. Ne? Ist ja klar. Aber dieses ganze Drumherum, dieses ganze dieses ganze Bohai, der da während der Verleihung gemacht wird, ist selbstverständlich aufregend und bemerkenswert. Und es war übrigens dasselbe Jahr, in dem Christoph Waltz seinen ersten Oscar, hat ja unfassbarerweise schon zwei, unser Glückskind. Toll, Christoph, gratuliere, der hört sowieso nicht zu, aber ich sag's mal. Nein, gut, nebenbei, weil er gerade nicht da ist und wieder irgendwo im Ausland dreht. Aber das Tolle, das war dieses Jahr, wo also Waltz seinen Oscar bekommen hat. Und diese ganze Riesenshow in einem Theater mit 3.500 Plätzen, das muss man ja erstmal bauen. Das geht ja nur, wenn man da wirklich einen Turm hinbaut, wo die Ränge bis unter den Himmel reichen. Und dieses ganze lustige amerikanische Völkchen, was sich da versammelt. Das war besonders, aber das war eigentlich natürlich letztendlich ein Sahnehäubchen. Mhm. Die Aufnahme, sagen wir mal, international, kann man heute, und das ist mir auch schon passiert, in den letzten Winkel der Welt reisen und alle, die mit Film zu tun haben, kennen deinen Film. Das ist natürlich eine schöne Sache.
Noch zwei Fragen dazu. Eine, die wird Sie enttäuschen. Es gibt auch diese Tüten, die man kriegt, wenn man da eingeladen ist und man rausgeht und dann ist da eine ganz teure Uhr drin und ein Auto und sowas, so was so verteilt wird von den Leuten, die an dieser Oscar-Gala teilhaben. Wissen Sie noch, was in dieser Tüte war, die Sie damit rausgeschleppt haben?
Ich habe keine Tüte bekommen.
Oh, Sie haben keine Tüte bekommen?
Nein, das ging irgendwie nicht in die Tüte.
Aber Sie haben etwas anderes bekommen. Ja. Sie haben die Gelegenheit bekommen, Meryl Streep kennenzulernen. Das ist doch auch eine schöne Sache.
Ja, das ist eine schöne Sache. Abseits. Nein, kein Aber. Im Gegenteil. Also abseits des eigentlichen Berufs. Das war auf einer Cocktailparty.
Ach so, das hatte damit gar nichts zu tun.
Nein, das war am Tag vorher hatte der, um es ganz detailliert zu sagen, der Chef des amerikanischen Sony Classic Verleihs, der also die meisten europäischen Filme, die, wenn sie überhaupt ins amerikanische Kino kommen, verleiht. Dieser Mann, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, hatte eine Cocktailparty gemacht, in der diese ausländischen Filme, die für den Oscar nominiert waren, eingeladen waren und auch einige von den dortigen Stars, eben Meryl Streep unter anderem, Almodóvar war da und so weiter und so fort. Und ja, und dann haben wir uns dann kurz, nicht lange, über das Weiße Band unterhalten. Es ist natürlich schon schön, dass sich diese Kollegen wie Meryl Streep, die eben einfach in ihrem Beruf wirklich auch eine Berufung sehen, dass die sich auch mit unseren Sachen dann beschäftigen. Und es gab aber genauso schöne Begegnungen neulich mit Tom Hanks in dem neuen Spielberg-Film, in dem ich mit dem Hanks da eine lustige Szene gedreht habe. Eigentlich ist es fast noch schöner, in der Arbeit aufeinander zu treffen. Nicht? Da muss ich sagen, war ich von diesem kleinen Mann Spielberg, der wie ein Derwisch da auftrat und rumtanzte und begeisterungsfähig war, und so, wirklich sehr angetan. Eine unglaublich lustige, inspirierende Begegnung.
Sie selbst haben gesungen. Also Charles Trenet kennen einige Leute als Chansonnier oder Sänger. Sie haben eine CD aufgenommen mit Liedern, die Sie wiederum interpretiert haben. Fleur Bleue hören wir gleich. Was möchten Sie uns dazu auf den Weg geben?
Naja, das ist, Charles Trenet ist der große Erneuerer des französischen Chansons. In den 30er Jahren hat er dann den Swing reingepackt. Das war vorher so volksliedhaft, kam das daher. Maurice Chevalier mit Strohhut und sehr französisch, hahaha. Und das war der damaligen Jugend entschieden zu altmodisch und haben sich aus Amerika den Swing geholt. Und in diesem Lied beschreibt er einfach eine ganz wunderbare kleine sonntägliche romantische Begegnung mit einer geliebten Frau, die man nicht findet. Die blaue Blume der Romantik, Fleur Bleue, 1938.
du Parfum qu'on respire, c'est fleureux.
Radio 1. Hörbar Rust.
Burkhard Klausner ist heute hier zu Gast. Wenn Sie sich die ganze Sendung nochmal anhören möchten und erst jetzt einschalten, gar kein Problem. Der Podcast dieser Sendung wird in wenigen Tagen online stehen und Sie werden ein Jahr dazu Gelegenheit haben. Es gibt überhaupt ganz viele Podcasts der vergangenen Wochen und Monate, die darauf warten, von Ihnen nochmal gehört zu werden. Zum Beispiel Helene Hegemann, Marc Waschke, unser Bürgermeister Michael Müller, Dietmar Woidke, der brandenburgische Ministerpräsident, Anna-Maria Mühe, Sebastian Schipper, Benjamin von Stuckrad-Barre, Norbert Bisky, Dietmar Wischmeier und. Ganz viele Leute können Sie da finden. Allerdings eine Sendung dann immer ohne Musik, die dauert dann nur eine Stunde. Vielleicht haben Sie ja Lust beim Joggen, beim Bügeln, beim Leben, beim Autofahren, was auch immer. So, die letzte halbe Stunde beginnt mit Mayor Hawthorne und Green Eyed Love. Maya Hawthorne, Green Eyed Love. Zu Gast ist heute der Schauspieler Burkhard Klausner. Und wir widmen uns jetzt einfach mal dem Blick auf den neuen Film, der am 1. Oktober in die Kinos kommt. Der Start gegen Fritz Bauer. Ein super Stab, ein super Cast, wie man sagen würde. An ihrer Seite ganz direkt ist Ronald Zehrfeld. Jörg Schüttorf ist dabei, aber auch die kleineren Rollen sind ziemlich gut besetzt. Helfen Sie mir mal.
Naja, Lili Stangenberg spielt mit in einer wunderbaren Rolle. Ich würde sie sogar Doppelrolle nennen. Sebastian Blomberg, finster, sehr, sehr toll. Selbst in einer wirklich nicht großen Rolle, Robert Atzorn ist ein absolutes Muss für diesen Film. Also
Dani Levy haben mir eben so ein Foto gezeigt,
genau,
den hätte ich auch fast gar nicht erkannt.
Ja. Also, es war ein großes Vergnügen, eine der schönsten Arbeiten in meinem ganzen Leben, muss ich sagen, auch nicht nur, weil ich endlich mal einen Helden spielen konnte, und zwar einen wirklichen Helden, Nachkriegsdeutschland, einer der wenigen, also eigentlich ist das ja ein Cowboy-Film, den wir da gedreht haben, einer gegen alle, Fritz Bauer gegen alle, der Staat gegen Fritz Bauer, seinen eigenen Staatsanwalt. Und es ist ein Mensch, der zwar natürlich durch vielfältige Umstände gebrochen ist, aber am Schluss siegt und für die gute Sache fightet. Was will man mehr?
Lassen Sie uns die Geschichte erzählen, ohne sie auszuerzählen, also zumindest andeuten. Ich will noch sagen, noch nachtragen, Regie führt Lars Kraume. Also es wird, das ist für viele ja auch ein Begriff, für eine bestimmte Art der Qualität, der Regiequalität. Der Film hat auch in Toronto und Locarno auf den Festivals schon reüssiert, kann man nicht anders sagen, und spielt 12 Jahre nach Kriegsende, 1957. Sie sind Generalstaatsanwalt.
Richtig, ja.
So,
ja.
Was treibt Sie?
Ja, dieser Fritz Bauer, der ja wirklich existiert hat, ist ja keine erfundene Figur, kommt aus der Immigration in Dänemark und Schweden zurück, wird eingesetzt durch alte SPD-Verbindungen in diese Funktion und beginnt sofort, alte Nazi-Verbrechen aufzuspüren, weil er merkt, das soll alles unter den Teppich gekehrt werden. Damit will offensichtlich niemand irgendwie was zu tun gehabt haben. Das geht ihm zu weit, das geht nicht. Man kann mit so einer Schuld und so einer Schande nicht leben. Und er hat auch Erfolg. Es gelingt ihm mit der Entschiedenheit, die er da an den Tag legt, vor allem gelingt es ihm auch, Eichmann aufzuspüren, den Massenmörder, der für die Deportationen der Juden verantwortlich war. Und weil er seinem eigenen Geheimdienst nicht traut, sagt das den Israelis. Und die haben dann bekanntlich diesen Eichmann entführt. Und darüber, unter anderem, über diesen Punkt geht unser Unterhaltungsfilm, man muss es so nennen, denn es ist kein belehrender, kein politischer, kein trockener Film. Er ist humorvoll. Er ist vor allen Dingen sehr menschlich erzählt über unser aller Familienalbum Deutschland, Westdeutschland, natürlich wohlbemerkt in den 50er Jahren. Ein Familienalbum.
Wie hat sich Ihre eigene Familie verhalten, wenn Sie gefragt haben?
Ich habe nicht gefragt. Besser nicht, weil man nie wusste, und das galt für meine ganze Generation, man wusste nicht genau, was man zur Antwort bekommt. Man wollte eigentlich lieber versuchen, das irgendwie mal auf anderem Wege oder später. Die Wunden waren zu frisch und die Angst war zu groß, dass er irgendein dunkles Geheimnis schmoren könnte. Das war das Familiengeheimnis eines ganzen Landes. Und so musste man lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Dann irgendwann begriff ich, dass meine Mutter Nationalsozialistin durch und durch gewesen war, dass mein Vater das durchaus nicht war, aber wie so viele ein Hans Dampf in allen Gassen, überall Vorteile rausziehend und sich durchwurstelnd. Und so kommt aber kein wirkliches Detail an den Tag. Später haben wir ja dann viele, viele Möglichkeiten gefunden, zwar nicht für unsere Familien, aber für unser Land, da ein bisschen mehr Licht auf die Sache zu lenken.
Mhm. Der Film kommt am 1. Oktober in die Kinos, der Start gegen Fritz Bauer. Wir verlosen jetzt einfach mal zwei Karten für die Premiere und denken uns gleich am besten, wenn die nächste Musik läuft, gemeinsam nochmal eine Frage aus, die die Hörer dann beantworten müssen. Kennen Sie den Film Labyrinth des Schweigens?
Selbstverständlich.
Ja. Kann das sein, dass es dasselbe oder ein ähnliches Thema ist, aus der anderen Perspektive erzählt, aus der Perspektive von Ronald Zerfeld? Weil als ich einem Freund von diesem Film jetzt hier erzählte, der Start gegen Fritz Bauer, sagt er, den habe ich doch neulich schon gesehen. Ich dachte, das kann gar nicht sein.
Ein ganz anderer Film, geht auch vollkommen anders an die Sache heran, auf eine vollkommen andere, sind zwei verschiedene Welten, könnte man fast sagen, filmsprachlich und erzählerisch. Bei uns spielt eben dieser besagte Fritz Bauer die Hauptrolle, der kommt in dem Labyrinth des Schweigens ganz am Rande mal vor. Labyrinth des Schweigens ist von der Thematik ähnlich, ist aber vollkommen fiktional, vollkommen ausgedacht als Geschichte, mal besser, mal schlechter ausgedacht. Aber bei uns geht es doch in erster Linie um diesen Nachkriegshelden, der Fritz Bauer genannt. Und viel mehr Helden gibt es vielleicht noch unentdeckte und da ist noch ein Riesenreservoir. Man kann da, glaube ich, noch viel erzählen.
Cole Porter haben Sie mitgebracht.
Auch so ein Held, ja.
I Concentrate on You.
Soll ich was dazu sagen?
Na, Sie wissen, also jetzt nach anderthalb Stunden müssen Sie doch wissen, wie es läuft.
Ach so, wie es läuft. Ja, es gibt viele Interpretationen, zum Beispiel die von Ella Fitzgerald. Porter war ein Held, ich sage das nicht umsonst, weil mit einem ungeheuren Talent behaftet, so wie auch der hochintelligente Fritz Bauer, über dessen Figur wir gerade, über dessen Leben wir gerade kurz sprachen, und sehr früh auch reüssierend, hat irre Erfolge gehabt, auch am Broadway und so weiter. Und dann geschieht eben das große Unglück eines Reitunfalls, 37 Operationen, nie wieder schmerzfrei, aber ein Riesenhit nach dem anderen. Der Schubert des 20. Jahrhunderts, haben manche gesagt, bis heute in Amerika unerreicht, meiner Meinung nach, neben Irving Berlin und so weiter, hat Cole Porter in diesem Lied zum Beispiel, I Concentrate on You, darüber gesprochen, wie wenn alles scheiße läuft, ich bitte um Verzeihung, wenn alles den Bach nicht richtig rauf, sondern eher runter geht, dann habe ich aber einen Fluchtpunkt und das bist du, auf dich konzentriere ich mich dann geht's mir besser, du bist eigentlich nicht nur mein Fixstern, du bist auch mein Halteseil, du bist mein Lebensmittelpunkt und vielleicht sogar mein Lebensendpunkt, I concentrate on you.
Whenever skies look gray to me.
Cole Porter, I Concentrate on You, mitgebracht und gewünscht von Burkhard Klausner, dem Schauspieler. Wir haben gerade, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, über den neuen Film gesprochen, Der Start gegen Fritz Bauer, der am 1. Oktober in die Kinos kommt. Wir möchten jetzt zweimal zwei Karten verlosen. Wir haben uns eine Frage überlegt, die nicht ganz einfach ist, aber kann man herausfinden. Und Klausner-Fans wissen es eh. Wollen Sie die Frage formulieren? Wissen Sie, wir haben gerade so überlegt, was können wir.
Ja, also ich habe einen Preis bekommen mal.
Den Deutschen Theaterpreis.
Vor noch nicht so langer Zeit, der Deutsche Theaterpreis der Faust. Und die Frage wäre dann, für was? Wofür eigentlich?
Genau, was? What the fuck? Also bitte, ja, wofür eigentlich? Für die Darstellung welcher Rolle, wollen wir natürlich wissen,
ja,
hat er den Faust bekommen? Bitte schicken Sie uns die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse mit rein drauf. Sehen Sie durch Ihre Postkutschengeschichte, bin ich schon wieder ganz in der Vergangenheit, in die E-Mail bitte, damit wir Sie benachrichtigen können. So, jetzt haben wir noch einen letzten Gesprächspart. Und da würde ich gerne zwei Sachen von Ihnen mir noch abholen. Zwei Sachen. Zitat. Ich habe es angekündigt. Mhm. Ich habe irgendwann in meinem Leben kapiert, was Großzügigkeit ist. Und von dem Tag an war ich großzügig. Ich bin das wahnsinnig gerne. Ich genieße es. Ich habe es mir beigebracht. Das ist fast wie aus einem Roman, finde ich, wenn man das so hört. Das könnte der Ich-Erzähler sein. Es gab ja eine Schlüsselszene. Können Sie uns die schildern mit dem Theaterregisseur Dügelin?
Ja, das ist richtig. Ich habe gerade überlegt, wo war es denn, aber Sie haben in dem Moment fiel es mir auch wieder ein. Es gibt in der Schweiz, in Zürich, einen großen alten Mann des deutschsprachigen Theaters, Werner Dügelin, mit dem ich das Vergnügen hatte, ich glaube, viermal zu arbeiten in Zürich. Und der hat diese Attitüde, die mir bis dahin so ein bisschen fremd war, wirklich extrem gelebt, großzügig zu sein. Das heißt, nach jeder Probe wurde ausgiebig essen und trinken gegangen. Immer übernahm er sämtliche Kosten. Wenn etwas zu engstirnig erschien, kam sein Ausdruck. Also gut, was auch ein Ausdruck von Großzügigkeit war, damit man sich nicht verrennt in irgendwelche Gesprächsecken oder Probenecken. Und aus anderen Zusammenhängen kommt, wo man, also jeder zahlt für sich oder Trinkgelder gibt es nicht oder gespendet wird nicht oder einer Frau wird nicht in den Mantel geholfen oder was es da auch für Möglichkeiten gibt der Kleinherzigkeit, habe ich dann plötzlich gefunden, wie wunderbar das ist, wenn man das mal überwinden lernt. Und das war das die Initialzündung und das klingt ja nun gewaltig nach Eigenlob, ist ja natürlich unerträglich fast, aber es ist schon eine schöne Sache. Und ich versuche das zu leben so ein bisschen.
Helfen Sie mir noch ganz kurz nachzuvollziehen, über welche Station das ging, denn wenn jemand immer aus Prinzip immer zahlt, hat das ja auch was von einer Kontrolle, von einer Dominanz. Man kann das ja auch als herrisch empfinden. Ne? Das ist ja
stimmt.
Nicht immer so, dass man, man glücklich ist damit.
Das muss mit der entsprechenden, mit einem.
Mit einer Warmherzigkeit.
Sie haben schon vollkommen recht. Das ist auch ein viel zu kurz greifendes Beispiel. Es hat nur bei mir eben so eine bestimmte Reaktion ausgelöst. Es kann im Gegenteil sehr unangenehm sein, wenn jemand einfach ich zahle hier oder ich mache dies und das. Selbstverständlich bedarf es dazu der Abstimmung, sonst fühlt man sich echt blöd. Das ist ganz klar. Aber naja.
Wenn ich was zu sagen hätte, Herr Klausner, dann dürften alle Bedienungen nur so an Tische gehen, dass sie erstmal getrennte Summen aufrufen, wenn es ans Zahlen geht. Denn jeder Kellner kommt an den Tisch und sagt, geht das zusammen?
Ja, ja.
Und dann muss einer, der diese 2 Sekunden Schweigen am wenigsten aushält, sagen, ja, ich mach das schon. Oder er muss der Geizhals sein und sagen, nee, mal schön auseinanderrechnen. Und niemand will sich diese Blöße geben. Also sagt man ja. Okay, na klar, das geht zusammen. Obwohl das manchmal gar nicht passt, wie Sie sagen. Es gibt ja auch Leute, die will man eigentlich gar nicht einladen. Ne? Das passt.
Naja, gut, das ist vollkommen richtig. Ja.
Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, da möchten wir jetzt alle was von Ihnen lernen.
Oh Gott.
Ja, Sie haben mal gesagt, eine der Lebenstätigkeiten, Ihrer Lebenstätigkeiten bestand darin, Lampenfieber abzubauen.
Oh Gott, ja.
Naja, also das ist ja tatsächlich eine Geißel. Das kennen viele Leute, nicht nur, wenn sie auf die Bühne müssen, auch wenn sie vor Menschen vortragen. Da reichen manchmal 2 Menschen in einem Besprechungsraum. Sie schütteln auch die ganze Zeit den Kopf. Sie haben da offenbar richtig drunter gelitten.
Ja, es war ganz furchtbar. Ich würde das heute sogar fast als Angststörung beschreiben. Ja, das kann man ja schon fast pathologisieren. Was sollte das denn? Also hätte man ja dann sich besser in einen Sessel gesetzt oder auf ein einsames Segelboot begeben, um nicht sich der Öffentlichkeit auszusetzen. Wenn man das nicht kann, dann soll man es lassen. Burkhard, was ist denn? So, also da musste gewaltiges Dickicht durchschlagen werden. Aber dass wie alles, manchmal alles sich fügt oder auf irgendeinen Punkt hinsteuert im Leben, ist das so dicht gewesen, der Dschungel, dass jetzt die Lichtung desto freier ist.
Schön formuliert, verstehe ich aber noch nicht.
Toll, manchmal kann man wirklich da sozusagen das Thema vermeiden, indem man scheinbar eine Sache auf den Punkt bringt.
Ja, scheinbar.
Ja, aber ja, hier nein, muss ich, das ist aber ernst gemeint. Ich will damit nur sagen, ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Lampenfieber und damit ist es überwunden. Und das ging dann wirklich aufgrund eines Beschlusses.
Herr Klaasen, ich glaube Ihnen keinen Wort.
Doch, das ist mein Ernst.
Sie ja, können klar. froh sein, dass unsere
das
Zeit
geht. Jeder, ich, manchmal, ich sage Ihnen und meinen Berlinerinnen und Berlinern, ein wirklich mein Lieblingssprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied.
Da bin ich wieder bei Ihnen, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube auch an Saat und Ernte absolut. Und ich glaube an den kategorischen Imperativ und so weiter und so fort.
Jeder ist seines Glückes Schmied.
Aber das draus. Mit dem Lampenfieber, na gut, wie gesagt, wir haben keine Zeit mehr, deswegen sind Sie hier raus, im doppelten Sinne. Aber wir haben noch einen Song. Wir haben noch einen relativ kurzen Song von den Beach Boys. Fun, fun, fun.
Tja, ist komisch, dass ich immer diese Lustigkeitslieder und dann noch Angelsächsisch und so, aber ich hatte einfach immer auch große Lebenslust.
Das war jetzt, Sie sind jetzt so wortkarg zum Schluss, was ist denn los?
Wieso, das ist doch nicht mehr, aber wieso ist das wortkarg?
Wir haben noch eine Minute mehr.
Ach so, ja, gut, umso besser. Was soll ich denn, soll ich was zu dem Lied sagen? Fun, fun, fun?
Ja.
Fun, fun, fun. Lustig, also Freude heißt es, glaube ich. Fun, wir haben Spaß.
Spaß,
ja, so heißt
genau.
es. Spaß, Spaß, Spaß. Und die Beach Boys waren die, ich hatte es vorhin mal erzählt, dass ich die ganzen klassischen Rockbands alle live gesehen habe. Die Beach Boys waren die, die wie auf der Platte spielten. Original, unfassbare Genauigkeit. Die anderen kriegten das nie so genau hin, wollten das wahrscheinlich auch gar nicht. Aber die Beach Boys waren in einer Präzision. Und kürzlich gab es diesen Film Love and Mercy über Brian Wilson, der ja nun der geniale Kopf hinter allem war. Was für ein ungeheurer musikalischer Kopf. Dieser Film ist nicht in jedem Moment gelungen, aber er öffnet einem sehr das Herz und lehrt auch wieder die alte Leier, wenn Leute besonders lustige Musik machen, sind sie vielleicht besonders traurig, weil sie haben was wegzuarbeiten, wegzustecken. Und wenn Leute wie ich diese Musik besonders gerne hören, dann vielleicht, weil sie auch irgendwas Gegenteiliges wegzudrücken haben, was also mit so einer lustigen Musik dann vielleicht verschwindet. Und es gibt aber eine ganz tolle Sache auch in Fun, 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 da gibt es so eine Zeile, also die Texte sind ja auch immer von ungeheurer Ausgedachtheit in manchen englischen Liedern. Da heißt es zum Beispiel, sie fährt mit dem Auto ihres Vaters also durch die Stadt und ist völlig enthemmt und viel mehr Spaßfaktoren als Autofahren, Surfen und Musik machen kannten die ja damals noch nicht so richtig. Und da fährt sie wie ein, she makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. Was heißt das? Das heißt, sie macht dieses Rennen, die Indy 500, also die 500 Meilen von Indianapolis sehen bei ihr aus wie ein altes römisches Wagenrennen. So rast sie mit dem Auto ihres Vaters durch die Stadt. Ich meine, das ist eine Zeilenerfindung, wo ich als Dichter dann sofort begeistert bin.
So, und diese ganzen Sätze wollten Sie uns eben noch vorenthalten, Herr Klausner. Was wäre denn da los gewesen? Schade. Ja, schauen Sie beschämt zu Boden. So machen Sie es richtig. Ich danke Ihnen, Ihre Zeit ist um. Ich wünsche Ihnen und Ihrem dem neuen Film viel Erfolg. Noch einmal, kommt am 1. Oktober in die Kinos. Der Start gegen Fritz Bauer. Herr Klausner spielt den Generalstaatsanwalt Bauer. Es ist nach einer wahren Geschichte. Am 1. Oktober geht es los. Ich wünsche Ihnen, Herr Klausner, jetzt haben Sie diese gefalteten Hände, diese Dürerhände. Alles macht mich jetzt nervös. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag, aber Ihnen zu Hause oder wo auch immer Sie uns hören, natürlich auch. Bis nächste Woche.
Aber vielen Dank auch Ihnen, Frau Rust. Es war wirklich ein herrlicher Nachmittag. Toll.
Tschüss.
Allen viele Grüße.
Radio 1. Hörbar Rust.